Deutschlandfunk zur Diskussion.
Politischer Journalismus im Stresstest. Die Diskussionsleitung hat Rahel Klein.
Herzlich willkommen. Zu meiner Rechten sitzt Erik Guja. Herr Guja, Sie sind seit März 2015 Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung, kurz NZZ. Sie waren Ende der 80er Korrespondent für die DDR in Berlin, auch für die NZZ, haben danach unter anderem als Korrespondent in Moskau, in Jerusalem und dann wieder in Berlin auch gearbeitet. Nach Ihrem Amtsantritt als Chefredakteur der NZZ haben Sie dafür gesorgt, dass die Zeitung einen stärkeren Fokus auf die deutsche Leserschaft auch noch wirft. Und dazu, zu dieser Deutschlandstrategie, gehört auch Ihr Newsletter Der andere Blick, der sozusagen ja einen Ausgleich liefern soll, der zu den in Ihren Augen, sage ich jetzt mal, deutschen Mediamarkt, der oft zu einseitig oder zu links die Berichterstattung ist, würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Herzlich willkommen. Und vielleicht noch kurz, die Strategie scheint ja aufzugehen, also die Hälfte, glaube ich, der Leser auf nzz.ch kommt mittlerweile aus Deutschland. Daneben sitzt Christina Dunz. Frau Dunz, Sie sind stellvertretende Leiterin der Berliner Parlamentsredaktion der Rheinischen Post. Von 2009 bis 2017 waren Sie Kanzlerkorrespondentin für die dpa, haben Angela Merkel auf, ich weiß nicht wie vielen Auslandsreisen begleitet, es waren einige. 2017 haben Sie den Preis der Bundespressekonferenz bekommen und wurden auch von vor allem amerikanischen Kollegen sehr stark gefeiert, weil Sie Donald Trump in der Pressekonferenz gefragt hatten, warum er eigentlich so große Angst vor Pressevielfalt habe. Seit Oktober 2017 sind Sie jetzt bei der Rheinischen Post, vor allem zuständig für die Berichterstattung über Kanzleramt und Frau Merkel. Herzlich willkommen. Danke. Dann haben wir noch Herrn Schmiese, Wulf Schmiese. Sie leiten seit April 2017 die Redaktion des Heute-Journals. Davor waren Sie über 10 Jahre lang als politischer Korrespondent tätig, erst für die Welt, dann auch für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, für die FAZ. Von 2010 bis 2014 waren Sie Frühaufsteher, weil Sie einer der Gesichter des Morgenmagazins waren, dann Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio und jetzt ja, wie gesagt, Heute-Journal-Chef. Und ja, während Herr Guja den kritischen Schweizer Blick auf die deutsche Medienlandschaft wirft, Frau Dunz als Vertreterin auch der Tageszeitung hier ist, sind Sie, Herr Schmiese, sozusagen unser Mann fürs Öffentlich-Rechtliche heute an diesem Tag. Willkommen. Okay.
Danke.
Frau Dunz, ich würde mal mit Ihnen gern einsteigen und Sie ganz persönlich fragen, wenn Sie Artikel schreiben und sich dann auch die Klickzahlen zum Beispiel hinterher angucken und dann kommt da so ein Rezo daher, der ein Video veröffentlicht über die Zerstörung der CDU und man sieht, wie dieses Video innerhalb von wenigen Tagen Millionen von Klicks bekommt. Was geht da in Ihrem Kopf vor? Haben Sie sich da geärgert?
Nein, geärgert habe ich mich darüber überhaupt nicht. Ich war ein bisschen zwischen Unterhaltung und Schock, muss ich sagen, weil das ist immer so mein Schockmoment, sage ich mal, weil ich würde die beiden Genres, sage ich mal, überhaupt nicht miteinander verquicken. Das, was Rezo gemacht hat, war hervorragende Unterhaltung. Ich habe mir das wirklich gut angeguckt. Ich habe an mehreren Stellen herzlich gelacht. Er hat das wirklich super gemacht, auch mit einer tollen Mimik und auch mit, ja, mit viel Witz. Aber wir können das also aus meiner Sicht überhaupt nicht in den Journalismus eingruppieren, weil es eben nicht so ist. Und dazu sind wir nun mal verpflichtet. Und das wird, glaube ich, das ist meine Gefahr oder das, was ich sehe, wird immer weniger geschätzt. Als Journalisten muss man natürlich die Gegenseite hören. Das geht nicht anders. Und wenn jemand die Möglichkeit gehabt hätte, in diesem Video zu sagen, wir haben ganz viele Fehler in der Regierung gemacht und auch die CDU ist so halbwegs hinterm Mond, aber das ist jetzt, ich will das jetzt gar nicht alles runterbeten, aber Kohleausstieg beschlossen, Atomausstieg gemacht und so weiter und so fort, dann kommt da so ein anderes Bild zustande. Und das, was Rezo gemacht hat, war, er hat eben diese riesige Reichweite gehabt, aber es ist natürlich auch etwas, für, aus meiner Sicht, etwas Populistisches gewesen. Und wir sehen, wie sich die Altersgruppen in Deutschland auseinanderdividieren. Ich gehörte zu denjenigen, die das wirklich ganz platt verstanden haben, Zerstörung ist Zerstörung. Für mich ist das das Wort. Ich empfinde das so, wenn jemand sagt, soll etwas zerstört werden und mir ist dann gesagt worden, es ist Jugendsprache, das ist nicht so gemeint. Da muss man sich erstmal reindenken, sage ich mal. Dann hätte ich es vielleicht nicht ganz so kritisch gesehen am Anfang. Also erstmal hat mich das auch, ja, diese Mischung aus Begeisterung und auch Entsetzen. Denn aus meiner Sicht, wenn wir uns gerne so beschallen lassen, ist jetzt zu negativ, aber wenn wir das gerne so aufnehmen, eine Stunde, und uns da auch so mitreißen lassen und für uns dann die Welt klar ist und wir gar nicht mehr danach fragen und uns auch gar nicht interessiert, was der Beschuldigte dazu zu sagen hat, dann ist für mich so die Frage, wo das im kritischen Bewusstsein hingeht. Um das abzubinden, ich finde das als Aufschlag von Rezo, fand ich das total belebend, aber aus meiner Sicht muss es andere viele Formate geben und es muss den guten alten Journalismus geben. Die Privilegien der Journalisten, also dass sie die quasi nicht nehmen müssen sozusagen, das sind Pflichten. Das sind für mich nicht nur Privilegien, sondern es ist für mich ein Anspruch und eine Pflicht, die als Journalist zu erfüllen. Und deswegen würde ich sagen, es sind immer noch zwei Sachen.
Aber selbst wenn Sie das jetzt auch kritisieren und die Unterschiede rausarbeiten, setzt Sie das trotzdem als auch politische Berichterstatterin unter Stress? Also YouTube und Akteure, die in diesen politischen Diskurs einsteigen?
Mich setzt nicht unter Stress das neue Format. Ich habe danach viel mit Schülern gesprochen, die gesagt haben, warum seid ihr eigentlich nicht auf die Idee gekommen? Ihr pennt da vor euch hin und ihr Journalisten schreibt da in die Zeitung, anstatt dass ihr euch dieses Formats bedient. Da haben sie recht. Das haben wir echt verschlafen. Ich würde sagen, das wird sehr stark aufgeholt. Ich kenne viele Redaktionen, die sagen, da müssen wir rein. Das ist wirklich ein Ziel.
Herr Schmiese, wenn Ralf Brinkhaus, Fraktionsvorsitzender CDU im Bundestag, Angela Merkel interviewt, anlässlich 30 Jahre Mauerfall, fühlen Sie sich dann in der politischen Kommunikation umgangen, auch wenn es nur 5000 Aufrufe auf YouTube hat, das Video?
Nee, ich meine, der Fraktionschef der CDU und CSU-Fraktion kann so häufig er mag die Kanzlerin interviewen, auch gerne öffentlich, ist ihm unbenommen. Ich fühle mich hintergangen, wenn die Kanzlerin sich dann drückt um ein direktes Interview, was man angefragt hat. Ein Was nun oder ein Interview mit dem Heute-Journal, was ganz selten der Fall war, immer nur zu den Parteitagen gab es klassischerweise ein Interview. Und ich finde, das geht nicht. Und da zieht was ein in der Politik, dass die wirklich versuchen, die Medien zu umgehen. Wenn man das Wort Medium übersetzt, ist das die Mitte. Und das ist ja die Idee des Ganzen. Wir sind sozusagen die Mitte, die Transformatoren zwischen dem, was bei Ihnen ankommt und dem, was der Politiker, der Star, wer auch immer, sagt. Das heißt, wir machen damit was, wir selektieren, das wurde jetzt auch schon mehrfach gesagt, und interpretieren es und geben es weiter. Und zunehmend ist es so, und ich nenne das einen Selfie-Journalismus entstanden, bei Trump ist das symptomatisch, der will im Grunde dieses Mittelstück, dieses Medium weghaben und will im Grunde nur sich selbst interviewen mit seinem Handy und direkt an seine Gruppe sprechen. Und das machen, der Bundesverkehrsminister hat sozusagen, Herr Scheuer, gibt dann seine Statements und die kann man dann nutzen, wenn man möchte, im Bewegtbild auch. Warum muss denn da ein Journalist vom ZDF oder von der ARD oder vom Deutschlandfunk hin und sein Mikro aufbauen? Wir haben doch alles gesagt, alle Antworten sind gegeben. Und bei dem im Kanzleramt, auch das habe ich schon gehört, jetzt nicht auf das Brinkhaus-Interview, wird dann gesagt, die Kanzlerin hat dieses Jahr schon so viele öffentliche Auftritte gehabt, da haben sie alle Antworten. Und das, muss man sagen, müssen wir verhindern, weil unser Job ist es tatsächlich, selbst die Fragen zu stellen, nachzufragen, keine Schnitte zu akzeptieren, die andere machen. Wir wollen sozusagen dieses Material haben und wollen dann nach bestem Wissen und Gewissen selber schneiden. Und um gleich zu sagen, wenn jetzt Leute sagen, haha, ihr schneidet ja schlimme Sachen raus, auch das versuchen wir sozusagen, wenn wir ein Gespräch mal kürzen müssen oder so, transparent zu machen, einzustellen. Und dann arbeiten wir aber auch damit, vertraut uns, dass wir sozusagen niemanden schonen und jetzt nicht irgendwelche Dinge rausschneiden, weil wir es der Öffentlichkeit nicht zumuten wollten. Also das ärgert mich, wenn Politiker versuchen, ihren eigenen Journalismus zu machen, um eigentlich nur ihre eigene Peergroup zu erreichen und hoffen dann, die ist möglichst groß. Aber nur ein Zahlenvergleich, dieser wöchentliche Podcast der Kanzlerin erreicht, ich bin schlecht im Rechnen, aber ist das ein Zehntel, ist das ein Hundertstel? Also wir erreichen am Abend 3 bis 4 Millionen Leute. Innerhalb einer halben Stunde, jeden Abend. Und das macht mich echt stolz irgendwie für das Land, in dem wir leben. Weil wir feiern gerade Rezo, wie viel der in den Wochen an Abrufen hatte. Wir haben täglich, jeden Tag 3 bis 4 Millionen Menschen, die linear einschalten und sich sozusagen auf den Stand der Dinge bringen. Und das finde ich toll. Und ich glaube, Frau Merkel wird das mit ihrem Podcast nicht erreichen. Deswegen gilt für jeden Politiker, überlegt euch, wo ihr hingeht. Letztlich sind wir immer noch das Verbindungsstück, wir als Medien zu dem Publikum.
Was würde denn dann... Was würde dann für Sie als politischem Berichterstatter daraus folgen? Also sagt man dann, die Parteien, wenn sie es mehr machen, anbieten ja, wir haben hier unsere eigenen O-Töne, wir haben unsere Statements, können Sie sich bedienen, wir sagen sonst nichts. Sagt man dann, ja, nee, danke, dann lieber gar nichts?
Das ist schwer, ganz schwer damit umzugehen. Also es gab den Besuch der Queen, das ist 2-3 Jahre her, Christina, wann war das, als die Queen hier war? Da hat das Kanzleramt oder das Bundespresseamt gesagt, wir wollen der alten Dame nicht zumuten, also jetzt der Königin von Großbritannien, dass da so ein Kameragewusel ist und wir bieten unser Bildmaterial an. Und das war schönes Bildmaterial, ohne Frage. Und sie steht mit der Kanzlerin oben auf dem Balkon im Kanzleramt und zeigt über Berlin. Und man hört auch so ein paar englische Wortfetzen im Original von Frau Merkel. Aber wie gehen wir damit um? Eigentlich wäre es verständlich, wir können nicht so ein Mediengewusel machen für eine 90-jährige Frau. Dann hat man gepoolt, das heißt ARD, ZDF, NTV, Sat.1. Also einer macht die Bilder und bedient die anderen mit. Aber dass ein Haus das selber macht, ist neu gewesen. Und eigentlich sollten wir damit umgehen. Damals, glaube ich, haben wir es sogar genommen, weil es einfach die Frage war, dass auch unser Publikum gerne die Bilder von der Queen im Kanzleramt sehen wollte. Heute machen wir es häufig, dass wir sagen, wenn wir überhaupt kein anderes Bildmaterial bekommen, dann nehmen wir Stills. Das heißt, wir nehmen Fotos daraus und machen es auch kenntlich und sagen, wir wollten nicht das Material der Partei nehmen. Die AfD arbeitet manchmal ja auch so und schließt Leute aus und lässt sie nicht rein. Und das ist nicht unser Eindruck von Transparenz, die wir wollen, und von Medienarbeit, die wir machen müssen.
Danke. Herr Guja, woran denken Sie, wenn Sie hören, politischer Journalismus im Stress? Also wie sehr sehen Sie sich als politischem Beobachter da unter Stress? Sehen Sie Stress oder sind Sie ganz entspannt?
Zunächst mache ich mal einen kleinen Disclaimer. Sie sagten in der Anmoderation, wir sehen uns als der Ausgleich zu den deutschen Medien. Wir sind ja schließlich nicht größenwahnsinnig. Wir sind nicht ein Ausgleich, wir sind eine weitere Stimme. Das ist, glaube ich, in der Herangehensweise ein ganz fundamentaler Unterschied. Nein, ich fühle mich nicht unter Stress. Ich glaube allerdings, die Journalisten, vor allen Dingen die Journalisten im Moment in Deutschland, sind so im Stadium der beleidigten Leberwurst. Und deswegen, weil sie ganz offensichtlich ihre Rolle als Gatekeeper verloren haben. Paul Seether, Herausgeber der FAZ, hat schon in den 50er Jahren gesagt, ein Herausgeber der FAZ, Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten. Und das war damals so, weil Fernsehen war extrem teuer, Zeitungsmachen war extrem teuer. Das gab ganz wenige Kanäle, an denen sie ein Massenpublikum erreichen konnten. Und das ist jetzt vorbei. Das ist ein Rezo. Das ist ein Herr Trump mit seinen Tweets, das ist sogar der Herr Brinkhaus, wenn er die Kanzlerin interviewt. Ja, das sind alles Kanäle und mit denen müssen wir uns arrangieren. Das hat überhaupt keinen Sinn, glaube ich, zu sagen, aber wir sind eigentlich doch die einzig Wirklichen und Wahren. Weil proof of the pudding is eating. Und wenn die Konsumenten das nicht finden, dass wir die einzig Wahren sind, dann nützt uns unsere Haltung nichts. Also wichtig ist, dass wir zeigen, was unser Vorteil ist. Und da, glaube ich, hat der klassische Journalismus sehr viel zu bieten, weil im Gegensatz zu Rezo, der eine einzelne Person ist, sind eine Neue Zürcher Zeitung, eine Rheinische Post, ein Heute, das sind große Nachrichtenorganisationen. Die können Nachrichten auf ganz viele Arten durchleuchten, sortieren, sie können Orientierung schaffen in diesem riesigen Strom, den das Internet heutzutage bietet. Und damit schaffen wir eine Orientierung für das Publikum. Und das ist unser USP. Und weil wir denn die Orientierung haben, gibt es dann auch Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Und das ist unsere eigentliche Währung, ist Vertrauen und eine Beziehung zu unseren Lesern. Sie haben von Klicks geredet. Klicks sind völlig irrelevant. Das ist nur etwas für reine Reichweitenmedien, also die sich rein von Werbung finanzieren. Wir finanzieren uns primär durch Abos. Mich interessiert nicht die Reichweite, die ist ein Marketinginstrument. Mich interessieren Abos und vor allen Dingen Engagement, wie das Neudeutsch heißt, also die Interaktion mit unseren Kunden.
Das finde ich interessant, dass Sie sagen, dass Klickzahlen nicht interessieren. Frau Dunz, würden Sie das auch so sehen? Ich würde jetzt mal bestreiten, dass das alle Redaktionen so sehen würden, dass Klickzahlen irrelevant sind.
Also, ich glaube, das ist ja kein Geheimnis, dass Klickzahlen entscheiden, welches Thema dann in den Online-Portalen weiter oben bleibt oder welches man früher von der Platte zieht. Es gibt Medien, die sich so darauf ausrichten, dass sie wissen, mit einer provokativen These haben sie eben die Durchschlagskraft. Das ist für mich auch etwas, was ich unter Stresstest sehen würde. Wir wissen, wenn wir die sozialen Medien sehen, je provokativer wir formulieren, je mehr wir überziehen, desto besser läuft das Ganze. Dann regen wir auch eine Diskussion an. Dabei wird häufig überzogen. Da geht es dann eben in den sozialen Medien, in den Kommentaren, mit den Followern auch unter die Gürtellinie zum Teil. Ich nutze Klickzahlen eigentlich selber für die Überprüfung gerne, weil ich ja wissen muss, ich kann ja noch so eine schöne Geschichte schreiben, die ich super finde und wo ich mir ganz viel Mühe gegeben habe, aber wenn sie keiner interessiert und wenn es nicht gelesen wird, dann werde ich damit nicht überleben. Ich muss schon gucken, was wollen die Leute wirklich lesen, und es muss ja gar nicht daran liegen, dass das Thema nicht gut gefunden wird, sondern einfach, wie ich es aufbereitet habe. Und da sehe ich eine Schwierigkeit. Ich glaube, dass wir alle kontinuierlich abstumpfen, weil wir so viel, auch so viel Müll filtern müssen und so viel Gemeinheiten auch aushalten müssen, dass wir gar nicht mehr durchkommen mit der ruhigen Botschaft und mit dem, jedenfalls nicht, was Klickzahlen betrifft. Es gibt ja andere Medien, die Zeit, die wirklich sehr, die ein ganz sicheres Publikum hat, wo sich Leute wirklich in Ruhe zurückziehen. Aber das, was Sie mit den Klickzahlen ansprechen, da ist die Währung eben, wie kann ich auf mich aufmerksam machen? Und ich glaube, das ist gar nicht mehr zurückzudrehen. Wir sind überflutet, wir haben ganz viel, wir halten schon ganz viel aus und können eigentlich nur alle miteinander versuchen, dass wir das etwas beruhigen.
Wenn man sich Studien zum Medienvertrauen anguckt, dann sieht man, dass das Vertrauen in die Medien auch wieder gestiegen ist, dass es aber auf der anderen Seite eine stärkere Polarisierung gibt und dass ein großer Teil der Medienkonsumenten das Gefühl hat, dass die Themen, die in den Medien besprochen werden, nichts mit der eigenen Lebensrealität zu tun haben. Ich glaube, das sind über 40%. Dafür wird es jetzt sehr, sehr viele Gründe geben. Aber Frau Dunz, vielleicht sagen Sie mal, was sind da Ihrer Meinung nach vielleicht die ein, zwei für Sie ausschlaggebendsten?
Das ist eine sehr schwierige Frage und ich würde gerne nochmal das Beispiel Rezo nehmen. Ich glaube, in den deutschen Medien ist über wenig so viel und über so viele Jahre so genau geschrieben worden wie über den Klimawandel und über den Umweltschutz und über die ganzen Verbrechen, die es da gibt. Jetzt kommt dieses Video und hat diesen großen Widerhall, vor allem bei jungen Menschen. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, wo waren die vorher? Warum haben die das vorher nicht gesehen? Weil es ist ja vorhanden gewesen. Und wir haben ja eine Flut, wirklich auch eine Überflutung an Informationen. Aber was hier eben gelang, war die Ansprache. Dieses neue Format, und es ist nicht so verstaubt und da ist einer ganz locker auch irgendwie und macht es ja auch humorvoll, nimmt es ja auch auf die Schippe. Ich glaube, wenn wir uns wirklich durchlesen wollen, durchschauen wollen und durchhören wollen, können wir in Deutschland fast alles erfahren. Ich glaube nur, dass wir in einer gewissen Weise nicht mehr die richtige Ansprache finden.
Herr Guja, wir haben schon über die Deutschlandstrategie kurz ein bisschen gesprochen, also der Fokus auf den deutschen Markt und dass Sie eine weitere Stimme sein wollen in der Medienlandschaft, kein Ausgleich. Sie wollen damit einen, wie Sie sagen, liberal-bürgerlichen Blick auch auf Deutschland werfen, auch auf die deutsche Politik. Warum ist Ihnen das so wichtig? Warum braucht es Ihrer Meinung nach diesen anderen Blick, wie auch Ihr Newsletter ja heißt?
Also mein Aha-Erlebnis war der Bundestagswahlkampf 2013, in dem ich fand, die Debatte war wirklich stillgelegt. Wenn Sie sich anguckten, die Positionen der großen Parteien unterschieden sich in der Innenpolitik, in der Außenpolitik kaum. Wenn Sie eine andere Position hatten, zum Beispiel zu, Sie wollten mehr Hartz-Reformen statt weniger, Sie wollten Kernkraft, Sie wollten vielleicht eine andere innere Sicherheitspolitik und eine andere Asylpolitik, Sie wurden nicht abgebildet. Es war eine sehr große Homogenität, sage ich mal freundlich. Und das hat sich auch in gewissem Umfang in der Medienlandschaft niedergeschlagen. Das sah man ja dann 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Und das ist ja unterdessen wissenschaftlich sehr breit aufgearbeitet worden, dass es eben doch einen gewissen freiwilligen Konformismus der Medien gab, die sehr ähnlich über Sachverhalte berichtet haben. Und das fällt nicht nur mir auf, das fällt auch vielen Landsleuten von mir auf, Schweizern, die auf Besuch in Deutschland sind. Es ist eine relativ homogene Meinungslandschaft. Und da glaube ich, das ist einer der Gründe, weswegen viele Leute sich nicht repräsentiert fühlen. Weil sie dann eben doch eine abweichende Meinung haben oder eine andere Meinung. Ich will da überhaupt keine Verschwörungstheorien hineinbringen. Einfach eine andere als diejenige, die sich in den öffentlich-rechtlichen Medien und in ganz vielen privaten Medien wiederfindet. Das ist, denke ich, einer der ganz zentralen Gründe, weswegen Leute sagen, ja, wir sind nicht mit diesen Medien zufrieden. Ein zweiter Grund ist, dass wir Journalisten, da nehme ich uns auch nicht aus, eigentlich relativ lange Zeit relativ arrogant mit unserem Publikum umgegangen sind. Wir waren uns gewöhnt, wir senden, die anderen empfangen. Und damit ist es gut. Und wenn dann kritische Leserreaktionen kamen, dann wurde das schnell mal schon von uns als Majestätsbeleidigung gesehen. Und diese Zeiten sind vorbei. Es geht heutzutage mit den sozialen Netzwerken, mit all den Formen von Medien, die Sie heute im Internet haben. Es geht immer auch um Interaktion und um Dialog. Und wir müssen uns diesen Dialog stellen. Und bis dato haben wir das vielleicht auch nicht gut genug getan.
Erklären Sie vielleicht mal kurz auch den Anwesenden, die jetzt auch vielleicht den anderen Blick nicht kennen, was dann Ihre Strategie sozusagen ist, welchen Blick Sie eröffnen wollen.
Das ist keine riesige Strategie. Die Strategie ist einfach, dass wir verstärkt mit dem Internet, da sind wir ja ein Profiteur des Internets, wir kommen zu sehr günstigen Kosten auf den deutschen Markt, dank der Online-Publikation. Das war eben früher so nicht. Das ist unsere Strategie. Politisch-inhaltlich würde ich einfach sagen, wir sind eine liberale Stimme und wir haben in bestimmten Punkten halt typisch Schweizer Positionen. Schweizer Positionen, die sich unterscheiden von Deutschland, ist erstens die Erfahrung der direkten Demokratie. Sie brauchen in unserem Land nur 50.000 Leute, die sich für eine Sache einsetzen und dann muss das ganze Land darüber abstimmen. 50.000 Leute auf 8 Millionen Einwohner, gut, sind nicht 8 Millionen Wahlberechtigte oder Abstimmungsberechtigte, aber das ist eine sehr kleine Zahl. Das heißt, wir wissen, wir müssen uns mit allem auseinandersetzen. Das kann noch so verrückt sein, wenn es 50.000 Leute findet, dann wird darüber abgestimmt. Und deswegen, dann kann man nicht sagen, ach, aber das ist doch kein Thema oder das passt nicht zum demokratischen Diskurs. Das funktioniert nicht. Wir müssen zu jedem Thema, ob es uns passt oder nicht, immer den Dialog führen. Und das Aha-Erlebnis aller Schweizer war das Jahr 1992, als alle glaubten, wir würden dem EWR, dem Europäischen Wirtschaftsraum, beitreten, also unsere Beziehung zur EU vertiefen. Alle Parteien waren dafür, mit Ausnahme einer Partei, der SVP, die auch eine rechtspopulistische Partei ist, und sie hat die Abstimmung gewonnen. Es genügt also nicht, Themen totzuschweigen. Und ich glaube, Journalisten in Deutschland haben in der Vergangenheit geglaubt, wenn wir über gewisse Vorgänge nicht berichten, dann finden sie doch nicht statt. Und das ist ein grundlegender Irrtum.
Ist das jetzt gut? Ist
beide Unterstresskarten, ja. Herr Schmiese, Sie wollten dazu,
glaube ich, direkt. Ich muss da einschreiten, weil ich finde, das ist schon ein Ding, uns sozusagen einen freiwilligen Konformismus zu unterstellen, weil der Wahlkampf 2013 so langweilig gewesen sei. Und dann kommt ja bei dem nächsten Wahlkampf, das war dann nach der sogenannten Flüchtlingskrise, dass man da zu gutwillig berichtet hätte. Ich sehe das anders und ich glaube, das ist eine Mär, die natürlich als Werbemaßnahme wunderbar funktioniert, auch für die NZZ. Und da gönne ich dir sozusagen allen Erfolg. Ich finde das vollkommen okay, auch dass die NZZ auf dem deutschen Markt eine Nische findet. Dennoch stimmt es nicht, weil ich glaube, wir bilden ab, was ist. Und der freiwillige Konformismus, wie es da genannt wird, ist natürlich eine Tatsache, dass wenn in den vielleicht lähmend dargestellten, aber viele sehen sich dahin zurück, Merkel-Jahren dieser Zeit, bis also noch der Wahlkampf 2013, der Streitpunkt so riesig nicht war, wird es nicht an den Medien liegen. Wir peitschen nicht auf, aber wir stellen dar, was ist. Und das gilt auch für das Jahr 2015. Ich erinnere mich, da war ich selber hier noch Korrespondent fürs ZDF, wie wir überlegt haben, als es sozusagen die Frühphase war, als die Geflüchteten ankamen und das waren Jubelchöre in München am Bahnhof. Die Kanzlerin wurde international gefeiert. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz war, aber ich erinnere mich, dass ich französische und italienische und britische Zeitungen noch reingeschnitten habe in Berichte. Und wie also sozusagen ein Kniefall in Europa gemacht wurde, ach, hätten wir auch so eine Kanzlerin. Darüber haben wir berichtet und ich weiß, dass wir diskutiert haben und uns natürlich auch überlegt haben, kann da nicht auch ein großes Problem kommen? Kommen da wirklich jetzt alles Landärzte für die Lausitz oder sind das vielleicht auch Leute, die dem Sozialstaat irgendwann auf der Tasche liegen? Und wir gedacht haben, bilden wir damit eigentlich eine Stimmung ab, die jetzt da ist? Nein, und unsere Aufgabe ist, um Augstein zu zitieren, sagen, was ist. Und das war 2013 so, das war 2015 so. Und dann kam diese Wende, diese berühmte Domplattengeschichte in Köln. Da hat das ZDF keine gute Figur gemacht, das stimmt. Das lag daran, weil man sich verlassen hat auf Polizeiberichte. Es lag an vielen kleinen Dingen. Ich will Sie damit gar nicht langweilen, aber nicht besetzte Redaktionen. Aber eins kann ich sagen, und ich war damals noch gar nicht in Mainz, sondern habe das nur von hier verfolgt. Da war nicht Absicht bei, der Wille, wir wollen etwas verschweigen, weil wir wollen es dem Publikum nicht zumuten oder wir wollen sozusagen die schöne, heile Welt behalten und wollen darüber nicht berichten. Das ist einfach nicht wahr. Und dann habe ich danach im Jahr 2016 mich gefragt, sagen wir mal, müssen wir jetzt wirklich über jede Schlägerei in einem Flüchtlingsheim in Hamburg, die heute wollte dann ein Stück haben. Und da meinte ich, du meine Güte, hier sind 1 Million Menschen gekommen und ich soll wirklich über eine Keilerei, die es da in einem Flüchtlingswohnheim gegeben hat, berichten für die heute? Würden wir das sonst machen, über irgendeine andere Schlägerei in einer Millionenstadt wie Hamburg, aber nur weil es Flüchtlinge sind? Also es schlug eher in die andere Richtung, dass wir etwas vielleicht aufgebauscht hätten, was so nicht war. Also wir waren nicht so, dass wir irgendetwas verschweigen wollten, Erik. Und das ist einfach, das stimmt nicht und es ist nicht wahr, dass man den Medien hier unterstellt, wir würden ein Gesinnungsmedium sein oder sowas machen wollen.
Also für die Situation 2015. Nein. Für die Situation 2015 ist dieser Befund ja keine PR-Maßnahme der Neuen Zürcher Zeitung, sondern es ist ein wissenschaftlicher Befund des renommierten Medienwissenschaftlers Haller, der das untersucht hat im Auftrag einer ja übrigens Gewerkschaftsstiftung, also auch völlig eines politischen Hintergrunds unverdächtig. Und es war schon das ganz klare Befund, natürlich, es gab eine Homogenität, nicht gezwungen, sondern es war freiwillig und schon durchaus beabsichtigt. Das muss man nicht kleinreden, weil natürlich damals stellten sich ja von Anfang an Fragen, wie wird es weitergehen, wird es Gegenreaktionen geben, wird das das Verhältnis zu Ausländern in Deutschland verändern? Das sind ja alles Fragen, die sich von der ersten Sekunde an gestellt haben, die man eben nicht so in diesem gleichen Umfang stellen wollte. Und ich glaube, der Unterschied in der Schweiz ist, wir sind es uns als Journalisten gewohnt, dass Sie sagten, ja, ist das jetzt gut, dass jeder sozusagen seinen Senf dazu
kann? Nein, ich wollte, nein, konnte ich nicht zu Ende ausführen. Ich wollte nur sagen, ob es gut ist, dass die Schweiz nicht in der EU ist.
Aha, ja gut, das ist halt eine Entscheidung des Volkes, die wird noch sehr lange nicht beitreten, aber unsere Grunderfahrung ist eben, das Volk entscheidet dann so und wir müssen damit umgehen und wir können nicht Themen vorgeben. Ich glaube, das ist die
Grundannahme. Vielleicht ist es schlecht kommuniziert worden, vielleicht ist es auch journalistisch schlecht kommuniziert worden.
Nein. Ich glaube, da kommen wir jetzt nochmal auf ein anderes Themenfeld, da können wir nochmal ein eigenes Podium zu machen über die Schweiz und die EU. Herr Schmiese, genau. Mich würde nochmal kurz interessieren, wenn Sie sagen, wir haben da keine Fehler gemacht, gerade 2015 auch, und Herr Guja sagt aber, das ist ein Grund dafür, dass sich viele Menschen nicht mehr repräsentiert sehen in der Medienberichterstattung. Woran liegt es denn dann Ihrer Meinung nach, dass ein so großer Teil dieses Gefühl hat? Also haben wir da was versäumt als politische Berichterstatter?
Frau Klein, ich will gar nicht sagen, wir haben keine Fehler gemacht. Bestimmt haben wir massig auch Fehler gemacht, ist doch klar. Aber was ich sage, wir haben nicht bewusst etwas unterdrückt, weggeschnitten, weggelassen. Ich wüsste gar nicht, wer das machen sollte. Kommt da jemand aus der Tapetentür gesprungen und sagt, das schneiden wir raus, ich bin der Intendant, weil Frau Merkel hat mich angerufen? Blödsinn, Bullshit, absoluter Quatsch. Es gibt diesen Kontakt nicht. Es gibt so etwas nicht. Ich habe das in meiner ganzen Zeit beim ZDF auch nach MoMA-Interviews nie erlebt, dass sich irgendwer aus der Politik direkt beim ZDF beschwert hätte, das Interview war aber zu scharf, aber die Frage war aber ungerecht. Überhaupt nicht. Ich sage ich, da überschätzen Sie mein Alter.
Ich glaube,
Alter.
Das war vor seiner Zeit tatsächlich.
Das habe ich nicht erlebt in den 4 Jahren. Das mag tatsächlich in den 70er und 80er Jahren anders gewesen sein. In der Zeit, und wir sind vielleicht auch gar nicht mehr so parteipolitisch gepolt als Journalisten, ist das nicht so. Und Sie fragen, woran liegt das, dass viele Leute das Gefühl haben, sie werden nicht mehr repräsentiert? Da ist was dran. Ich glaube, es liegt an der Digitalisierung, die ja hier großes Thema war, weil die Leute das Gefühl haben, es denken doch Tausende wie ich, weil sie in Foren unterwegs sind, in den berühmten Blasen, etwas sehen, Verschwörungstheorie oder auch einfach eine eigene Meinung, auch eine radikalere Meinung. Und da kommt der Unterschied zur Schweiz vielleicht auch zum Vorschein. Wir sind natürlich eine repräsentative Demokratie. Wir haben unsere Repräsentanten, die diese Volksmeinung abbilden, bei über 5% repräsentiert im Bundestag. Und das ist für uns die Maßgabe. Sie denken Sie an die Elefantenrunden. Da ist die FDP mal nach Hause geschickt worden, weil sie am Abend 4,9% hatte. Herr Brüderle musste den Mantel wieder anziehen und musste beleidigt nach Hause gehen. Das war bei der Wahl 2013, ja, als die FDP rausflog. Da stehen dann andere, auch mit denen man vorher nicht gerechnet hat, jetzt die AfD. Und da haben Sie recht. Und da muss man auch sozusagen als öffentlich-rechtliches Fernsehformat und Rundfunk zumal die auch repräsentieren und vorkommen lassen und auch deren Themen vorkommen lassen. Das ist richtig. Und ich glaube, dass wir uns damit immer schwer getan haben. Als die Grünen aufkamen Anfang der 80er Jahre, vermute ich, dass man auch gesagt hat, du meine Güte, das sind ja große Spinner dabei, wollen wir die wirklich jetzt ins Fernsehen holen? Dass das bei der Linken war, das habe ich bei der FAZ teilweise noch erlebt, dass man ein bisschen mit Glacé-Handschuhen die anfasste, hat ja eine Stasi-Vergangenheit oder nicht. Und das ist jetzt bei der AfD auch ein Prozess, wo man sich genau anguckt, wen sieht man sozusagen noch innerhalb des demokratischen Spektrums, was wir vielleicht, da hat Erik Guja recht, auch breiter fahren sollten, von links bis nach rechts, innerhalb unserer Uferzonen sozusagen. Aber wir auch entscheiden können, auch wenn jemand in einer nicht verbotenen Partei ist, dass er möglicherweise ein Extremist ist und jenseits des Ufers ist und eigentlich bei uns in der Sendung keine Rolle mehr als Interviewgast jedenfalls haben soll. Und ich glaube, es sind die sozialen Medien, wo man den Eindruck hat, ganz viele denken doch so wie ich, aber tatsächlich ist es eben nicht die Masse. Ich glaube, das ist auch eine subjektive Wahrnehmung. Und wenn man jetzt durchgehen würde, was hatten wir für Themen in der Sendung? Ich weiß, bei der ganzen Dieselproblematik Anfang letzten Jahres, da haben wir auch von der anderen Seite wahnsinnig viel an Widerstand bekommen. Wie könnt ihr diesen Professor, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, einladen, der die CO2-Werte anzweifelt? Und wie könnt ihr überhaupt den Diesel noch als Motor zu positiv verkaufen? Also es gibt auch, oder bei Windrädern, als wir über Windräder was Kritisches gemacht haben, da gibt es dann sozusagen, wenn Sie so wollen, in den alten Schemata denkend von links unheimlich viel Widerstand. Und wenn eine AfD-Stimme bei uns auftaucht, wie kann das denn sein, dass Herr Meuthen bei euch in der Sendung ist? Ja, das kann sein, weil er ist auch ein Repräsentant von 13% in diesem Land.
Ich würde Frau Dunz gerne nochmal fragen. Frau Dunz, wie kriegen wir es denn dann hin, dass wir, ja, das schaffen, dass wir vielleicht die Themen, die unsere Leser, unsere Rezipienten bewegen, mehr auf unsere Agenda bekommen? Also was wären in Ihrer Meinung nach, was würden Sie bei der Rheinischen Post machen? Macht man dann, ich weiß nicht, Umfragen? Was interessiert Sie? Macht Aufrufe oder was wäre Ihre Idee?
Wir haben morgen auf der Seite 1 einen Leseraufruf und bitten die Leser, sich an uns zu wenden und zu sagen, was sie gut oder schlecht finden oder was sie gerne anders hätten. Das ist eine Möglichkeit, die Printleser zu erreichen. Im ganz Kleinen mache ich so, dass ich, also wirklich im ganz Kleinen mache ich so, dass ich jeden Leserbrief, den ich bekomme, beantworte. Meistens, wenn eine Telefonnummer steht, rufe ich an. Das hat aber alles letztendlich in der Zahl keine Relevanz, weil das viel zu wenige sind. Die Zukunft ist nun mal online und digital und wir müssen versuchen, also die eine Generation wird aussterben, die es noch zum Tagesablauf hat, eine Zeitung zu lesen und die auch so ein sinnliches Gefühl hat, Papier noch anzufassen und sich damit auch nicht überflutet fühlt oder nicht gleich an die Bäume denkt, die dadurch abgeholzt werden und so. Aber es nützt alles nichts. Wir müssen uns, und das ist die Zukunft, ins Digitale begeben. Und da finde ich, sollten wir vielleicht ein bisschen miteinander versuchen, eine Fehlerkultur auch zu entwickeln. Und da passt sehr gut, Herr Guja, was Sie gesagt haben. Von der ersten Sekunde an sei klar gewesen, dass diese sogenannte Flüchtlingskrise so und so ausgeht. Ich kann nur sagen, von der ersten Sekunde an war mir überhaupt nichts klar. Es war damals auch ein unglaubliches Erleben, wie sich dieses Land gewandelt hat. Der verkniffene Deutsche, der immer hier Schotten zu und Grenzen zu und eher so Angst hat vor Fremden, plötzlich gab es wirklich eine Willkommenskultur. Und es war im besten Sinne. Und dass das nicht ohne Fehler geht und dass das vielleicht auch anders läuft, als man denkt, dass die Flüchtlinge, die gekommen sind, die auf dem Mittelmeer fast ertrunken wären, die in ihrem Land fast umgebracht worden wären, dass man denkt, dass die sich natürlich gerne integrieren. Das ist total naiv gewesen, aber trotzdem war doch dieses, wir helfen. Und ich kann nur sagen, es gab für mich in diesem September 2015, ich habe dieses Land einfach anders erlebt. Und wenn man, dann muss man mit sich selber auch etwas toleranter umgehen und sagen, ja, das weiß man nicht, was daraus wird. Und man macht Fehler und dann muss man sie ausbügeln und dann muss man versuchen, wieder zusammenzukommen. Aber ich kann nicht bei einer historischen Entwicklung, die es war, kann ich nicht von der ersten Sekunde an alles richtig machen. Und jetzt bricht gerade im Journalismus was auf. Und auch da werden wir nicht von Anfang an alles richtig machen. Wir müssen lernen. Rezo hat einmal richtig gerüttelt, sage ich mal. Das ist für mich auch nicht das, was ich übernehmen will. Aber wir müssen Stück für Stück vorangehen. Es geht nur übers Digitale. YouTube ist ein wunderbares Medium, finde ich. Und wir müssten viel mehr junge Leute in die Redaktionen bekommen. Wir müssen experimentieren lassen, wir müssen ausprobieren. Nur eins ist auch klar, viele Medien haben überhaupt das Geld nicht, entsprechend sich auszustatten. Die Stellen der Journalisten werden eher abgebaut als aufgebaut. Weniger Leute müssen mehr machen. Die Texte, die Beiträge werden nicht besser dadurch. Und das Ganze ist im Prozess und ist im Wandel. Und ich kann nur dafür werben, im Austausch zu bleiben, dass Leute sich melden, hinschreiben, anrufen, wie auch immer, dass man daraus lernt. Es gibt diese Blaupause nicht. Wir haben es nicht gehabt. Wir können nirgendwo abgucken. Wir müssen uns ja da selber entwickeln.
Herr Guja, Sie haben es eben schon mal angesprochen, der Unique Selling Point des politischen Journalismus. Wir neigen uns ja dem Ende dieser Diskussion zu, aber vielleicht nochmal von Ihnen auch, worauf sollte sich gerade der politische Journalismus in den nächsten Jahren konzentrieren, fokussieren? Was ist unsere ganz große Stärke im Vergleich zu YouTubern ohne Volontariat zum Beispiel?
Unsere Stärke ist erstens, dass wir selbstverständlich eine Haltung haben, diese Haltung auch transparent machen, denn es gibt keine völlig objektive, wertfreie Ausgangsposition. Deswegen ist es gut, wenn man seine Haltung transparent macht und dazu auch steht. Das ist das Erste. Das Zweite sind die professionellen Standards, die es natürlich braucht, dass sie von Vier-Augen-Prinzip und wie sorgfältig sie recherchieren. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, dass wir in der Lage sind, als Journalisten mit großen Medienorganisationen im Hintergrund wirklich Orientierung zu bieten in der Vielfalt der Gratis-Medien, die es heute gibt, wo sie ja im Internet alles finden. In der amerikanischen Wahl der letzten, in der Trump gewann, hieß es, seine Gegenkandidatin, Frau Clinton, betreibe einen Kinderporno-Ring aus einer Pizzeria in Washington. Das haben Millionen von Menschen angeklickt. Und dass die Menschen auf so etwas nicht hereinfallen und dass es da Orientierung gibt, das, glaube ich, ist die Möglichkeit von seriösem Journalismus, wo die Leser eine Beziehung zu ihrem jeweiligen Medium haben, weil sie wissen, es ist glaubwürdig, es ist vertrauenswürdig, es gibt eine Vertrauensbeziehung. Ich denke, die Beziehung ist das Wichtigste, mit dem wir wirklich punkten können. Wir sind nicht irgendwelche anonymen Quellen irgendwo im Internet. Die Rheinische Post ist in Düsseldorf sehr klar spürbar. Die Neue Zürcher Zeitung ist in Zürich sehr spürbar, aber auch an anderen Orten. Und für unsere, auch unsere virtuellen Kunden sind wir Teil ihrer Identität. Und das ist ein Privileg, das wir haben, diese Beziehung. Und die müssen wir viel, viel stärker pflegen als in der Vergangenheit, wo wir glaubten, wir sind Sender und die anderen sind Empfänger.
Herr Schmiese, ich bin oft an Schulen unterwegs und gebe da auch Medienkompetenzseminare. Und wenn ich da mit den 15-, 16-, 17-Jährigen spreche, die gucken häufig kein Heute-Journal. Die denken, die NZZ ist irgendeine Abkürzung für einen aufstrebenden YouTube-Star und lesen auch morgens keine Zeitung. Wie schaffen wir das, wenn wir Leserbindung haben wollen, dass bei der nachkommenden Generation, dass sie weiterhin den Medien oder uns, den Öffentlich-Rechtlichen beispielsweise, vertrauen? Was ist Ihre Strategie da? Weil die 3,8 Millionen Zuschauer im Schnitt abends im Heute-Journal zu halten in den nächsten 10, 20 Jahren, könnte ja dann schwierig werden.
Klar, wir müssen dahin, wo die sind. Ehrlich gesagt, ich habe mit 16 oder 17 auch nicht jeden Abend das Heute-Journal, was es ja schon gab, geschaut. Das ist einmal auch eine Frage der Duldsamkeit, der Entwicklung. Dann gibt es natürlich wahnsinnig viel anderes Angebot, was ich vollkommen okay finde. Ich finde das toll, was Thilo Jung macht und dass die Leute da hingehen. Ich finde das gut, dass Rezo politisiert. Nur ich finde, das ist nicht immer Journalismus. Und Stefan Schulz hat es ja selber gerade gesagt, das ist eben eine andere Form von Vorlesung. Auch das gab es bei Dutschke, Kunzelmann, wer auch immer. Also die waren auch anders politisiert. Wir müssen natürlich dahin, wo die Leute uns empfangen. Jetzt wird seit September das Heute-Journal gestreamt. Es gibt sozusagen auf YouTube, kann man es jetzt empfangen. Das war medienrechtlich vorher nicht möglich. Da musste sozusagen was geändert werden, auch mit den Printzeitungen. Und ach, mir ist ehrlich gesagt um die Zukunft, dass auch die kommende Generation wieder echten Journalismus will, überhaupt nicht bang. Dass man beides nebeneinander hat. Und wir drei, wie wir hier sitzen, stehen für ein Handwerk. Und wenn hier Schneider säßen, dann würden die sagen, kaufen Sie sich ruhig diese anderen Sakkos. Sie werden merken, wenn der Saum nicht richtig hält, dann werden Sie da lange keine Freude dran haben. Irgendwann kommt man zurück und wird die Schneider-Sakkos kaufen, die mit doppelter Naht genäht sind, die sozusagen aus solidem Stoff sind und wo das Knopfloch mit der Hand gemacht wird.
Wenn sie dann noch da sind.
Auch in Zeiten von Primark.
Nein, aber das ist sozusagen immer wieder der Appell, wie kriegen wir diese Leute, denen klarzumachen, ihr wollt Qualität beim Essen, bei der Kleidung, beim Wohnen, ihr wohnt auch nicht schimmelig, dann achtet auch drauf, was bei den Informationen, die ihr tagtäglich bekommt, viel Schrott dabei ist, viel Unterhaltsames dabei ist, aber für die ernsthafte Welt, die wirklich ernsthafter geworden ist, wahrscheinlich noch seit 2013, dafür sind die Medien zuständig, die öffentlich-rechtlichen, wie auch die privaten. Und das ist keine Konkurrenz, das ist Ergänzung, war es immer. Und mir ist nicht so bang, dass da auch die künftige Generation irgendwann von selbst draufkommt.
Es ist ja bald Weihnachten, deswegen zum Abschluss, ja also bald, zum Abschluss vielleicht einen Wunsch, den jeder äußern kann für den politischen Journalismus 2030. Wünsche ich mir Folgendes. Wer will starten?
Also dem Journalismus insgesamt wünsche ich ein bisschen mehr Gelassenheit mit den Herausforderungen. Gleichzeitig ein bisschen mehr Tempo, diese Herausforderungen auch anzugehen. Also die Veränderungsbereitschaft dürfte deutlich steigen. Und uns als Neue Zürcher Zeitung wünsche ich, dass das Wachstum an Abos, das wir im Moment haben, dass das auch 2030 noch weitergeht.
Das denke ich mir. Danke. Frau Dunz?
Ja, ich wünsche mir, dass wir die Prinzipien, von denen vorhin schon mal die Rede war, dass wir die rüber retten in die neue Zeit. An den Inhalten wird sich ja gar nichts verändern, dass wir so arbeiten müssen, wie wir es tun, so seriös, unabhängig und kritisch wie bisher auch. Und dann würde ich mir wünschen, dass die Rheinische Post 2030, die vermutlich eine Menge Printabonnenten verloren haben wird, weil wir eine sehr alte Struktur haben, die unsere Zeitung liest, dass wir das retten können in Online-Produkte und dass junge Leute nicht das Gefühl haben, das ist eine verstaubte Zeitung, sondern das ist ein sehr informatives, seriöses und leicht bedienbares Medium mit Texten, Radioteilen und Videoclips.
Okay. Herr Schmiese?
Und ich wünsche mir, dass die Leute akzeptieren und begreifen, dass gut abgewogene Informationen wertvoll sind und dass Nachrichten kosten. Und dass man sozusagen dafür auch bezahlt. Ob pauschal, wie in der Abgabe im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder dann für die Zeitungen, die vielleicht gar nicht mehr gedruckt werden. Aber Nachrichten sind was ganz Kostbares und jeder, der sie sozusagen auch vertrauenswürdig haben will, der sollte auch bereit sein, dafür zu bezahlen.
Das ist doch ein ganz gutes Schlusswort, finde ich. Herzlichen Dank an die drei Podiumsteilnehmer.
Das war die Sendung zur Diskussion. Politischer Journalismus im Stresstest. Es diskutierten Christina Dunz, Parlamentskorrespondentin der Rheinischen Post, Erik Goyer, Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung und Wulf Schmiese, Leiter des ZDF-Heute-Journals. Die Diskussionsleitung hatte Rahel Klein. Diese Diskussion fand im Rahmen der Formate des Politischen statt und wurde im Saal der Bundespressekonferenz in Berlin aufgezeichnet. Mehr dazu unter deutschlandfunk.de/Formate.